Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm ein Besuch beim ukrainischen Stromkonzern Ukrenergo, der einen Eindruck davon gibt, vor welchen Herausforderungen Stromversorgung in Zeiten des Krieges steht. Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber eine Organisation, deren Titel weit weniger ernst klingt, als es in Wahrheit der Fall ist. Denn bei den Zustandsberichten der Weltwetterorganisation geht es um mehr als nur Wetter. Es geht um den Zustand des Klimas weltweit. Jan-Frederik Willems dazu.
Wenn Petteri Talas, der Generalsekretär der Weltwetterorganisation WMO, den Blick aus seinen Bürofenstern in Genf schweifen lässt, dann sieht er die Gipfel der Schweizer Alpen und wird unweigerlich mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert. Wir beobachten, dass die Gletscher schneller schmelzen. Hier in der Schweiz haben wir in diesem Jahr 6,2% der Gletscher verloren. Und das lag an der Hitzewelle in Europa. Der Bericht zum weltweiten Klima für 2022 legt einen Schwerpunkt auf den Rückgang der Gletscher und auch des antarktischen Meereises. Das ist neu. In der Vergangenheit war das antarktische Meereis einigermaßen stabil, aber seit 3 Jahren beobachten wir einen Rückgang. Und das, obwohl 2022 nicht einmal das heißeste Jahr der Wetteraufzeichnung war. Um 1,15 Grad lag die Temperatur im vergangenen Jahr über dem Durchschnitt. Damit war es das fünft- oder sechstheißeste Jahr der Wetteraufzeichnung. Und es gibt einen weiteren Grund zur Sorge. Vieles deutet darauf hin, dass ein nie dagewesenes Hitzejahr unmittelbar bevorsteht. Der Grund dafür liegt im Ostpazifik. Die vergangenen 3 Jahre in Folge spielte sich dort das Klimaphänomen La Niña ab, das kühles Meerwasser und kühles Wetter bedeutet. Jetzt befürchtet WMO-Chef Talas eine Rückkehr des Gegenstücks El Niño, das die globale Temperatur steigen lassen könnte. Gegen Ende des Jahres erwarten wir, dass El Niño zurückkommt. Es ist möglich, dass wir im nächsten Jahr ziemlich nah an die 1,5 Grad Erderwärmung aus der Pariser Klimavereinbarung herankommen. 1,5 Grad mehr? Schon 2024? Die Folgen eines derartigen Temperaturanstiegs sind schwer vorstellbar. Schon im vergangenen Jahr stand Europa unter dem Brennglas der Erderwärmung. Die Hitzewelle im Sommer 2022 hat erneut eine Reihe von Temperaturrekorden mit sich gebracht. Unter anderem zum ersten Mal über 40 Grad in Großbritannien. Diese Entwicklung beobachtet auch der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, mit Sorge.
Dürre in Europa, viel zu warme Monate und Jahre. Diese Wetterextreme werden zunehmend gepaart mit extremen Regenereignissen, die wie im Ahrtal verheerende Zerstörungen bringen können.
Doch trotz aller Hiobsbotschaften, WMO-Chef Talas sieht auch positive Entwicklungen. Um den Klimawandel zu bekämpfen, stünden heute bessere Mittel zur Verfügung. Besonders positiv bewertet Talas den Green Deal der Europäischen Union und das grüne Investitionsprogramm der USA. Ähnliches wünsche Talas sich auch von China und Indien, wo die Emissionen noch sehr hoch seien. Besondere Hoffnung setzt Talas dabei auch in die Atomkraft. Es sei klar, dass es ohne Atomenergie sehr schwer werde, die Klimaziele zu erreichen, so Talas. Dass Deutschland aus der Atomkraft aussteige, sei schade. Ohne Atomkraftwerke wird Deutschland Schwierigkeiten haben, seine Klimaziele zu erreichen. Eine Aussage, die Greenpeace Deutschland-Chef Kaiser so nicht stehen lassen will.
Wir haben es in Frankreich gesehen im letzten Sommer. Dort mussten Atomkraftwerke reihenweise abgeschaltet werden, weil kein Kühlwasser mehr da ist. Und eine solche Situation wird es in Zukunft sehr viel häufiger geben.
Doch den Streit über die Atomkraft hin oder her? Talas sagt, er blicke vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist sehr ermutigend. Erst haben die Regierungen realisiert, dass der Klimawandel real ist und in den vergangenen 5 Jahren auch der Privatsektor. Und der will jetzt Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems.
Der Bericht von Jan-Frederik Willems. Es ist auch Teil der Energiewende in Deutschland, dass flüssiges Gas in Terminals anlanden soll auch. Aber vor allem geht es darum, die Erdgaslieferungen aus Russland infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine zu ersetzen. Auch auf Rügen ist solch ein Flüssigerdgasterminal geplant. Und das sorgt für Proteste, denen die Bundesregierung nun heute ihre Argumente entgegengestellt hat. Jörg Münchenberg dazu.
Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen in Binz auf Rügen war eigentlich als erstes Gesprächsangebot beim Streit um den Bau eines weiteren Flüssiggasterminals gedacht. Doch die Fronten bleiben verhärtet. Viele Bewohner, aber auch zahlreiche Verbände auf der Insel lehnen das umstrittene Projekt weiter ab. Durch ein weiteres Ostsee-Terminal vor oder an der Küste Rügens würde die Umwelt bedroht und damit auch der für die Insel so wichtige Tourismus, heißt es. Auch der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, zeigte heute Morgen im Deutschlandfunk wenig Verständnis für die Pläne der Bundesregierung.
Es sind ja inzwischen schon 3 LNG-Terminals in Deutschland ans Netz gegangen. Und das ist ja mit einer der Gründe, warum wir gut durch den letzten Winter gekommen sind, warum wir es wahrscheinlich auch schaffen, unsere Speicher jetzt auch im nächsten Winter rechtzeitig zu füllen. Aber man muss sich natürlich schon irgendwann mal fragen, wann ist denn da genug? Weil wir haben ja insgesamt Pläne von 12 oder 13 LNG-Terminals, genau weiß man das nicht. Und das ist dann letztendlich eine Kapazität, wenn man das mal alles zusammenrechnet, die liegt über dem, was wir bisher aus Russland bekommen haben. Und eigentlich wollen wir doch auch Gas sparen.
Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine und der späteren Zerstörung von 3 der insgesamt 4 russischen Ostsee-Pipelines hatte Deutschland insgesamt 55 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland bezogen. Durch den Bau der Flüssiggasterminals könnten insgesamt Kapazitäten von rund 100 Milliarden Kubikmeter geschaffen werden. Völlig überdimensioniert und deshalb sei auch die geplante Anlage auf Rügen verzichtbar, argumentieren die Gegner. Doch Scholz und Habeck hatten gestern hinter verschlossenen Türen weiter für das Projekt geworben. Das Terminal soll im vorpommerschen Lubmin an das Gasleitungsnetz angebunden werden. Von hier aus könnten dann Ost- und Süddeutschland, aber auch mittel- und osteuropäische Länder versorgt werden.
Der Bundeskanzler und ich haben hoffentlich deutlich gemacht, dass wir diese Debatte führen müssen, nicht um irgendjemanden zu verärgern, sondern weil es um die Frage von nationaler Energiesicherheit noch immer geht,
hatte Habeck gestern nach dem Treffen betont. Doch die Gegner überzeugt das nicht, zumal bis heute kein bundesweiter Gasbedarfsplan vorliegt. Unklar ist derzeit auch, wo genau das schwimmende Terminal eingesetzt werden soll. Im Gespräch ist inzwischen offenbar der Hafen Mukran bei Sassnitz. Doch der Widerstand nach dem gestrigen Spitzengespräch dürfte kaum geringer werden, warnt auch Umweltschützer Müller-Krenner.
Die überwiegende Mehrheit, die ganz, ganz große Mehrheit, 35 Bürgermeister, die große Demonstration vor der Tür, ist gegen dieses Terminal. Die Leute haben es satt, dass es so viele Negativeinrichtungen auf ihre schöne Insel kommen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig durchsetzbar sein. Und außerdem hat schon die Gemeinde angekündigt zu klagen. Und wir werden uns das auch überlegen.
Die Bundesregierung hat ihrerseits bereits Fakten geschaffen. Mehrere tausend Röhren, Überbleibsel beim Bau der Pipeline Nord Stream 2 hat Berlin inzwischen aufkaufen lassen.
Jörg Münchenberg war das. Im vergangenen Winter kam es zu massiven Angriffen Russlands auf das Stromnetz der Ukraine. Trotzdem blieben Berichten zufolge die gefürchteten großflächigen Strom-Blackouts aus. Einen entscheidenden Anteil daran hat der ukrainische Stromkonzern Ukrenergo. Reinhard Brüning hatte Gelegenheit, in Kiew mit Managern von Ukrenergo über Herausforderungen zu sprechen, die man sich in Friedenszeiten gar nicht vorstellen kann.
Der Gebäudekomplex des ukrainischen Netzbetreibers Ukrenergo, ganz nah am Hauptbahnhof von Kiew, ist umgittert und fast so streng bewacht wie eine Kaserne. Wir sind angemeldet und dürfen passieren. Tatsächlich ist dieses Unternehmen kriegsentscheidend, seit Russland am 10. Oktober seine Angriffsstrategie überraschend umstellte und seitdem vor allem das Stromnetz attackiert. Auch unser Übersetzer Dirk hat das im Winter zu spüren bekommen.
Wir wohnen ja außerhalb, wir hatten nur 2 Stunden pro Tag, am Anfang 2 Stunden pro Tag Strom. Also haben wir uns um 3 Uhr morgens den Wecker gestellt, und zwar von 3 bis 5. Also haben wir uns den Wecker gestellt und haben dann eben um 3 eine Waschmaschine mal durchlaufen lassen. Und ich sag, wir haben Glück gehabt, denn wir wohnen auf dem Dorf. Das heißt, wir konnten mit Holz heizen.
Wir blicken auf eine zerstörte obere Hausetage, in der die Leitwarte der Stadt Kiew untergebracht war. Auch das Gebäude gegenüber war Ziel von russischen Raketen. Das war die Zentrale für das gesamte Stromnetz der Ukraine. Die geborstenen Fenster sind notdürftig mit Brettern geschlossen. Sie wurde inzwischen an einen geheimen Ort verlegt. Das Verwaltungsgebäude ist noch intakt. Dort treffen wir Volodymyr Kudrytsky, den Geschäftsführer von Ukrenergo, sportlich gekleidet, etwa Ende 30. Er berichtet vom bisher schlimmsten Angriff, ausgeführt ganz bewusst am 23. November.
Because it was a cold day. And Russians picked up the days of attacks based on the weather forecasts.
Die Russen wählten für ihre Angriffe möglichst kalte Tage. Sie wollten einen anhaltenden, kompletten Stromausfall verursachen. Dann würden die Wasserversorgung und die Heizungssysteme einfrieren. Und es käme zu einer humanitären Katastrophe. Ohne Stromversorgung könnten Chemiewerke explodieren, bei Kernkraftwerken die Kühlung aussetzen und in Krankenhäusern die lebenserhaltende Technik ausfallen.
Think about nuclear units that need to be cooled down. You think about hospitals that need to be powered in order.
Es handelt sich also um tausende verschiedener kritischer Orte, die mit Strom versorgt werden müssen, und zwar unbedingt ohne Unterbrechung. Und es waren rein zivile Objekte, die sie beschossen haben. Umspannwerke, Kraftwerke. Zivile Ingenieure starben. Viele Menschen sind dort gestorben, auch Leute von unserer Firma. Wir haben 6 Leute bei diesem Angriff verloren.
Our people from our company, we've lost 6 people during this attack.
Zum Vergleich, ganz ohne Zerstörung von außen brauchte Italien im Jahr 2003 bei einem teilweisen Blackout 3 Tage, um das Stromnetz wieder in Gang zu bringen. Das Team von Ukrenergo musste schneller sein, um bei Frost eine Katastrophe zu verhindern. Trotz zahlloser zerstörter Stromleitungen und etwa einem Drittel schwer getroffener Umspannwerke. Zu diesem Zeitpunkt hatten auch alle 4 Atomkraftwerke der Ukraine mit insgesamt 15 Reaktoren die Anbindung ans Stromnetz verloren und mussten auf Notstrom schalten.
It was like resolving extremely complicated puzzle.
Es war wie ein äußerst kompliziertes Puzzle. Wir saßen mit dem Team im Kontrollraum zusammen, um das System wieder zusammenzusetzen. Das war keine triviale Aufgabe, weil die Hälfte des Systems abgeschaltet und teilweise beschädigt war.
Dem Team von Ukrenergo gelang es innerhalb von 14 Stunden, das Netz wieder in Gang zu bringen. Auch die Atomkraftwerke konnten nach und nach wieder verbunden werden. Im vergangenen Winter gab es ständig Angriffe. Dabei wurde etwa die Hälfte der Kraftwerke und 40% des Stromnetzes schwer beschädigt. Das zu überstehen war nur durch gute Vorbereitung möglich, sagt der Geschäftsführer.
Wir haben schon vor der Invasion einen großen Vorrat an Ersatzteilen und Material angelegt und waren, wie sich herausstellte, wahrscheinlich das einzige Land der Welt, das zum Beispiel über einen Vorrat an Spartransformatoren verfügte. Kein anderes Land hatte das. Ich habe in 40 Ländern mit 400 Unternehmen gesprochen. Niemand hatte einen solchen Bestand und konnte uns damit helfen. Deshalb sage ich meinen Kollegen im Europäischen Netzverbund und in anderen Regionen, dass wir einen gemeinsamen Vorrat an kritischer Ausrüstung anschaffen sollten. Denn wenn irgendwo ein großer moderner Krieg ausbricht, bedeutet das, dass der Gegner das Stromnetz bombardieren wird. Speziell das Stromnetz, nichts anderes. Zweitens müssen wir die Art und Weise überdenken, wie wir unsere Netze verwalten. Wir müssen sie widerstandsfähiger gegen Raketenangriffe und Kamikaze-Drohnen machen, insbesondere gegen Kamikaze-Drohnen.
Our grids. We need to make their design more resistant and sustainable to missile attacks and kamikaze drones, especially kamikaze drones.
70 mobile Einsatzteams, insgesamt 1500 Personen, haben im vergangenen Winter die Strominfrastruktur gegen die Luftangriffe verteidigt. Unter Einsatz ihres Lebens reparierten sie komplexe Trafos und Kompensatoren in den Umspannwerken und etwa 10.000 Kilometer Hochspannungsleitungen. Ukrenergo hat sich im Jahr 2021 bewusst gegen Outsourcing entschieden und seine 7.000 Angestellten behalten. Das ist die dritte Empfehlung von Volodymyr Kudrytsky.
We would be dead, I mean, if we did not have these thousands of people in the house.
Wir wären tot, wenn wir nicht diese Tausende von eigenen Angestellten gehabt hätten. Unser Netz wäre bereits seit vielen, vielen Monaten außer Betrieb. Man muss also seine Leute im Haus behalten, insbesondere diejenigen, die das Netz warten, reparieren, planen und beaufsichtigen. Man sollte im alten Stil alle Kompetenzen im Unternehmen behalten. Dies sind die 3 Lektionen, die wir aus diesem Winter gelernt haben.
Auf dem Rückweg erzählt unser Übersetzer Dirk, dass er die Leute von Ukrenergo nun mit ganz anderen Augen sieht.
Ja, also du kriegst ja schon mit, was plus minus getroffen wurde. Und wenn du siehst, in welcher kurzen Zeit diese wirklich neuen Helden es geschafft haben, das irgendwie so zusammenzuzippeln, dass dann plötzlich wieder irgendwo Strom da war, das ist faszinierend. Das hätten wir im Westen nie so hingekriegt, unmöglich.
Ein Besuch beim ukrainischen Stromkonzern Ukrenergo, Reinhard Brüning war der Autor. Die Bundesbank stellt jährlich einen Bericht zur Vermögenslage der privaten Haushalte vor. Dazu zählen Bargeld, Wertpapiere, Bankeinlagen. Der Wert für das vergangene Jahr lag mit rund 7.254 Milliarden Euro, um etwa 400 Milliarden unter dem Rekordwert ein Jahr zuvor. Es seien vor allem Kurseinbrüche im Gefolge des Kriegs gegen die Ukraine gewesen, die für den Rückgang verantwortlich gewesen seien, erklärt dazu die Bundesbank. Direkte Anleitungen dafür, wie Sparerinnen und Sparer am besten mit ihren Geldern umgehen, ergeben sich aus den Daten der Bundesbank natürlich nicht. Aber neu überlegt wird natürlich angesichts der Zinswende. Wie könnten solche Überlegungen aussehen? Kim Bo dazu.
In den vergangenen Jahren konnten Sparerinnen und Sparer nur wenig Zinsen auf ihre Ersparnisse verbuchen, da die Zinsen aufgrund der Niedrigzinspolitik der Notenbanken sehr gering waren. Doch nun hat sich das Blatt gewendet. Banken geben die steigenden Zinsen allmählich an die Verbraucher weiter. So sind 3% Zinsen, die unter bestimmten Bedingungen geboten werden, kein Einzelfall mehr. Sebastian Schick, Chefredakteur des Verbraucherportals bialo.de, sieht darin einen durchdachten Schachzug. Denn die hohen Zinsen seien ein Kundenmagnet und die Banken bekommen die Kosten für die Zinsen an anderer Stelle zurück.
Wenn die kurzfristig überschüssige Liquidität bei der EZB parken, kriegen sie jetzt 3%, vielleicht im Sommer sogar 4%. Und wir gehen davon aus, dass das jetzt auch peu à peu auch bei den Genossenschaftsbanken und Sparkassen allmählich bei den Kunden ankommt.
Und das weckt bei vielen Kunden Begehrlichkeiten. Doch viele der Angebote gelten nur für Neukunden, um diese für die Bank zu gewinnen. Auch schwankt die Zinsdauer je nach Bank. Bei manchen gibt es die höheren Zinsen nur für 3 Monate, bei anderen über einen etwas längeren Zeitraum. Wer immer wieder von den Zinssätzen profitieren wolle, müsse laut Sebastian Schick dranbleiben.
Da muss man natürlich aktiv sein auch und auch bereit sein, mal die Bank zu wechseln nach 6 Monaten, wenn der Neukundenzins ausläuft. Dann kann man das Konto kündigen.
Grundsätzlich gilt, Banken sind bereitwilliger, bessere Verzinsungen zu bieten, wenn ein höheres Guthaben auf dem Konto ist. Ein weiterer Faktor ist die Dauer der Anlage. Wer bereit ist, sein Geld längerfristig anzulegen, kann ebenfalls von höheren Zinsen profitieren. Viele Banken locken Kunden derzeit auch mit Festgeldangeboten. Allerdings müssen Festgeldsparer bis zum Ende der Laufzeit durchhalten. Sie kommen über die Laufzeit nicht an ihr Kapital und erhalten bei einem vorzeitigen Ausstieg oft keine oder sehr geringe Zinsen. Festgeldangebote bieten im Vergleich zu Tagesgeld derzeit aber kaum höhere Zinsen. Grundsätzlich ist die Zinsentwicklung aus Sparersicht aber positiv für die Zukunft, sagt Christian Kopf von Union Investment.
Wir sind jetzt in der Situation, wo sowohl auf der Zinsseite als auch auf der Aktienseite wir wieder richtigen Kapitalertrag haben. Wir kommen aus einer Periode von 10 Jahren ungefähr, wo es quasi Nullzinsen gab oder sehr, sehr niedrige Zinsen. Also wir haben da durchaus eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem wir einfach sparen und geduldig sind.
Kunden sollten trotz steigender Sparzinsen die Inflation jedoch nicht vergessen. Noch gleichen die Sparzinsen die hohe Inflation nicht aus. Erst wenn die Verzinsung höher ist als die Inflation, haben die Sparer real mehr Geld zur Verfügung. Für die nächsten 12 Monate erwartet Christian Kopf eine Inflation in Deutschland von 3,5%. Dennoch, Tages- und Festgeld haben einen Vorteil. Sie gelten als vergleichsweise sichere Geldanlage. Bei Banken in Deutschland sind Guthaben bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank durch die Einlagensicherung geschützt. Fazit? Mit steigenden Zinsen kann sich das Sparen auf einem Tagesgeldkonto wieder lohnen. Kunden sollten aber die Bedingungen prüfen und Angebote vergleichen.
Wo käme über Anlagestrategien im Zeichen der Zinswende? Noch wären auch die Aktien der deutschen Autobauer wahrscheinlich nicht die schlechteste Wahl gewesen. Zumindest deuten darauf die heute vorgelegten Zahlen von Mercedes und von VW hin. Aber für die nähere Zukunft gibt es Risiken und die lassen sich summieren unter den Stichworten China und Elektro. Mischa Erhardt berichtet.
Es sind überraschend hohe Margen und Gewinne, die Mercedes-Benz heute ausgewiesen hat. Nach vorläufigen Zahlen verdiente der Stuttgarter Autobauer vor Zinsen und Steuern im ersten Quartal 5,5 Milliarden Euro. Ein Grund für das gute Abschneiden? Mercedes hat aufgrund des Chipmangels in den vergangenen Monaten auf höherpreisige, große und teure Autos gesetzt. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.
In Zeiten eines knappen Angebots und einer guten Nachfrage bringt das relativ viel Gewinn in die Kasse. Aber ob das auch noch morgen und übermorgen so ist, da sind andere Themen, die dann dafür entscheidend sind.
Und das ist natürlich in erster Linie die Elektromobilität und digitale Vernetzung. Allerdings haben hier bislang Hersteller aus anderen Ländern die Nase vorn. Allen voran Marktführer Tesla, aber auch Konkurrenten in China wie BYD oder der vergleichsweise junge Elektroautohersteller NIO. Das könnte zum Problem werden, insbesondere in China, dem bislang wichtigsten Absatzmarkt der deutschen Autohersteller.
Man kann feststellen, dass man dort an Position verloren hat. Es ist nicht mehr so, dass die Deutschen das Geschehen dort bestimmen. Volkswagen ist nicht mehr Marktführer in China. Und auch am teuren Ende, also bei den hochwertigen Autos, ist es nicht mehr so, dass die Deutschen quasi unschlagbar sind. Also es mehren sich doch Problemzeichen. Und vor allen Dingen bei den neuen Technologien sind die Deutschen definitiv nicht führend,
sagt Jürgen Pieper, Autobranchenanalyst beim Bankhaus Metzler. Um zu den neuen Konkurrenten aufzuschließen, müssen die deutschen Autobauer zum einen zügig Elektroautomodelle auf die Straße bringen, gerade in den wichtigsten Absatzmärkten China und den USA. Gleichzeitig müssen sie aber auch in einem Preiskampf unter den E-Auto-Herstellern bestehen, den Tesla vom Zaun gebrochen hat. Aufgrund dieser Rabattschlacht sind die Gewinne bei Tesla zuletzt eingebrochen. Perspektivisch setzt das aber auch deutsche Autobauer unter Druck. Stefan Bratzel.
Das Thema Kostenreduzierung im Bereich Elektromobilität wird eins der großen Herausforderungen sein. Und da haben die Autobauer schon Vorteile, die sich schon länger mit diesen Technologien in der gesamten Wertschöpfungskette von Batterie, Batteriezelle bis hin zum Bau der Fahrzeuge beschäftigt haben.
Wie etwa BYD in China oder Tesla in den USA. Ein weiteres Thema sind Subventionen für Elektroautos in den USA infolge des Inflation Reduction Acts. Hier dürfte nur Volkswagen mit seinem ID.4 in den Genuss der vollen Förderung von 7.500 US-Dollar kommen. Modelle von Mercedes und BMW erfüllen die Kriterien nicht.
Wichtig ist, dass das gelingen wird, weil ohne die Förderung haben eben die anderen Hersteller Wettbewerbsvorteile. Und das Thema Preis wird beim Thema Elektromobilität ein ganz, ganz gewichtiger Wettbewerbsfaktor sein. Wenn man den nicht anbieten kann, weil entsprechende Förderungen fehlen, dann hat man einen nicht unerheblichen Wettbewerbsnachteil.
Die deutsche Autoindustrie steht also vor allen möglichen und großen Herausforderungen. Vor allem auch, weil sie zu spät auf die Entwicklung hin zur Elektromobilität reagiert hat.
Michael Erhardt war das. Die Autobauer jetzt noch gut im Rennen, aber doch mit großem Risiko abgehängt zu werden. Die nehmen wir mit zur Börsenberichterstatterin, zu Claudia Wehrle. Gab es Reaktionen an den Kursen?
Autoaktien zumindest heute im Plus. Die Papiere von Mercedes-Benz steigen um 1,5%, BMW-Aktien 0,5% im Plus und bei VW sehen wir ein leichtes Plus. Ja, die deutschen Hersteller stehen vor großen Herausforderungen und was ihnen auch zu schaffen macht, das sind einfach riesige Konzerne mit tausenden Mitarbeitern. Vor allem, sie waren mit ihren Produkten bislang extrem erfolgreich und da umzusteuern fällt schwer.
Nach Angaben der Bundesbank haben die Aktienbesitzer in Deutschland durch Kursstürze im vergangenen Jahr Milliarden an Vermögen verloren, wenn wir den Aktientag heute nehmen. Eher eine Werbemaßnahme für Aktien oder das Gegenteil?
Ich würde mal so formulieren, es ist ein Ausdruck dessen, dass viele Anleger verunsichert sind. Ja, viele Unternehmen haben gute Geschäftszahlen vorgelegt, aber die kommenden Monate werden wohl schwierig werden. Das sind die neuen Geschäftsmodelle, da ist die nach wie vor hohe Inflation. Viele Konjunkturexperten mahnen auch bereits, eine schnelle Konjunkturbelebung werde es nicht geben und auch das Risiko einer Rezession in diesem Jahr sei noch lange nicht vom Tisch. Der DAX, ungeachtet dessen 0,5% im Plus, er steht jetzt bei 15.868 Punkten.
Was auch noch aus den Daten der Bundesbank hervorgeht, und das liest sich schon wieder etwas anders, die Aktien der börsennotierten Firmen, die gewannen deutlich an Wert. Gucken Sie doch noch auf die kommende Woche, da geht es nämlich mit dem Thema Zinsen weiter.
Unter anderem stehen am Freitag Verbraucherpreise für den Monat April auf der Agenda. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Europäische Zentralbank auf absehbare Zeit die Zinsen wieder senken wird, selbst wenn die Inflation etwas zurückgegangen ist. Sie ist immer noch hoch, viel zu hoch in den Augen vieler Notenbanker. Und entsprechend deutlich sind auch die Stimmen aus dem Hause EZB zu hören. Und es ist keineswegs nur EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die sich entsprechend äußert.
Das DAX-Schwergewicht SAP hat heute Zahlen vorgelegt. Kurz die Kerndaten von Ihnen und auch die Reaktion der Finanzmärkte darauf.
SAP hat mit dem Verlauf von Softwarelizenzen unerwartet viel Geld verdient. Nun ist das das klassische Geschäftsfeld. SAP will aber schon seit längerem den Fokus auf das Cloud-Geschäft legen, weil das auf längere längere Sicht hin praktikabler, rentabler ist. Unterm Strich gab es einen Gewinneinbruch. Die Aktien dennoch über 5% im Plus.
Und dann schließen Sie mit Euro-Anleihen und dem Goldpreis.
Der Euro wird mit einem Dollar 0,074 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,52 auf 2,48% gesunken. Und für die Feinunze Gold werden am Nachmittag 1.977 Dollar 12 gezahlt.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Anja Reinhardt. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.